Und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zurzeit werden viele Geschichten über Uli Hoeneß erzählt, den Präsidenten des FC Bayern, der bekanntlich wegen Steuerhinterziehung in die Schlagzeilen geraten ist. Dabei wird eine der wichtigsten Geschichten über Uli Hoeneß meistens vergessen. Die hat sich nämlich hier bei uns um die Ecke quasi abgespielt. Am 17. Februar 1982 gab es einen Flugzeugabsturz in der Nähe des Flughafens Langenhagen mit einer kleinen Privatmaschine, die aufschlug dort auf einer der Wiesen in Wedemark. Uli Hoeneß hat diesen Absturz als einziger überlebt. Seine drei Begleiter kamen ums Leben. Sie waren nach Hannover gekommen, um sich ein Länderspiel im Niedersachsenstadion anzusehen. Und 20 Jahre später, 2002, zum 50. Geburtstag von Uli Hoeneß, hat Franz Beckenbauer damals humorvoll gesagt, so in seiner Art: Wer einen Flugzeugabsturz überlebt und wer 32 Jahre FC Bayern München überlebt, der ist unzerstörbar. Damals ahnte Beckenbauer nicht und ahnte auch Hoeneß nicht, was später noch kommen sollte. Nochmal gut 10 Jahre später. Welche Gefährdungen noch im Verborgenen lauerten. Und dennoch hatte Beckenbauer unfreiwillig eine wichtige Frage angesprochen. Nämlich die Frage: Was macht mein Leben unzerstörbar? Das ist eine gute Frage. Was schützt uns gegen Unglück von außen? Und was schützt uns auch vor den zerstörerischen Kräften, die aus unserem Inneren kommen? Petrus, der Apostel, antwortet darauf in seinem ersten Brief im Neuen Testament. Und die ersten Empfänger dieses Briefes, wir sahen das letzten Sonntag schon, hatten am eigenen Leibe ja erlebt, wie bedroht ihr Leben war. Von außen die Verfolgung durch Nero, der ihnen den Brand Roms in die Schuhe schieben wollte, um sich selbst aus der Schusslinie zu ziehen, Mitte der 60er Jahre. Und sicherlich hatten sie auch von innen genügend Anfechtungen und Herausforderungen. Und Petrus schreibt jetzt in diese aufgewühlte Situation hinein, inmitten aller Ungewissheit, Leute, und inmitten aller Gefahren gibt es einen Felsen, der nicht wankt. Das war Vers 4, den wir Sonntag genauer angeschaut hatten. Zu ihm kommt, nämlich zu Jesus, als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und wir hatten gesehen, der Stein ist der Messias. Das ist schon ein Bild im Alten Testament. Und Petrus betont, es ist ein lebendiger Stein, weil ihr zu diesem Messias, zu diesem Retter, zu diesem König, den Gott schickt, eine persönliche Beziehung haben dürft. Ein lebendiger Stein. Und er schreibt das an Leute, die ja schon zu Jesus gehören, und sagt: Kommt immer mehr zu ihm, wächst immer mehr in der Beziehung zu ihm. So wie man ja auch in einer Ehe einmal zusammen gehört. Bei Allah war das vor 50 Jahren der Fall. Und dann wächst man zusammen. Dann wächst man zusammen über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und wenn Sie sehen, was Bruder Eilers geschrieben hat im Hinblick auf die goldene Hochzeit, dann kann man das auch abspüren, dass die zusammengewachsen sind. Aber genauso soll es mit Jesus sein. Wir sollen auf ihn zuwachsen. In dieser Verbindung, die besteht, immer fester werden. Und dann wird Jesus euch auch einbauen, sagt Petrus, in das Haus der lebendigen Steine. Das ist die Gemeinde. Das war Vers 5. Lasst euch erbauen. Erbaut euch zum geistlichen Hause. Da steht eigentlich, wir hatten gesehen, eine bestimmte Form in der Grammatik, ein toleratives Passiv. Das heißt, lasst euch, Klammer auf, durch Jesus, Klammer zu, aufbauen zum geistlichen Haus. Er baut euch ein in das Haus der lebendigen Steine. Das ist die Gemeinde. Also das Wichtigste ist die Beziehung zu Jesus selbst, aber wenn wir zu ihm kommen, dann baut er uns ein in seine Gemeinde. Soweit waren wir letzten Sonntag gekommen und wir hatten schon gesehen, Petrus ist noch nicht fertig, sondern er nutzt jetzt diesen Anlass, um seinen Lesern nochmal genauer zu erklären, was wir an der Gemeinde eigentlich haben und warum die Gemeinde für unser Leben so wichtig ist und was denn an der Gemeinde so Besonderes ist. Und wie wir uns selbst in diese Gemeinde einbringen können, wie wir in der Gemeinde und als Gemeinde leben können. Und so wollen wir heute versuchen, dem Apostel bis zum Ende des Abschnitts zu lauschen. Wir werden in der Auslegung nur bis Vers 10 kommen. Das habe ich im Laufe der Vorbereitung dann gemerkt. Und Verse 11 und 12 am nächsten Sonntag dann genauer anschauen. Gemeinde versteht sich ja nicht von selbst. Deswegen muss Petrus das hier schreiben. Gemeinde ist immer eine umkämpfte, eine heikle Sache gewesen. Weil wir als Christen ja nicht nur in der Gemeinde leben, sondern wir leben mindestens in drei verschiedenen Bereichen, in drei verschiedenen Zusammenhängen. Da ist einmal die Familie, dann ist da der Beruf, der Alltag, das, was die Bibel im weitesten Sinne die Welt nennt, und die Gemeinde. Und die Herausforderung besteht nun darin, diese drei Bereiche in der richtigen Weise zu kombinieren. Das ist manchmal schwierig, je nach Alter oder Familiensituation. Und in den nächsten Versen zeigt uns Paulus nun vor allem, wie sich Gemeinde und Welt zueinander verhalten. Und dabei schält er drei Punkte heraus. Drei Punkte, die die Gemeinde einzigartig machen. Und die ersten beiden Punkte werden wir heute betrachten und den dritten dann am nächsten Sonntag. Und das erste, was Petrus herausstellt, was die Gemeinde einzigartig macht, ist die Verankerung der Gemeinde. Also wenn Sie mitschreiben möchten, erstens die Verankerung der Gemeinde, das sind die Verse 6 bis 8. Und Sie können das mitverfolgen auf dem Gottesdienstzettel. Da hatte Petrus in Vers 5 geschrieben, lasst euch erbauen zum geistlichen Hause. Und dann geht es weiter in Vers 6. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Wir lesen den Text jetzt bis zum Ende. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Herr, und wir bitten dich, dass du uns jetzt hilfst, diese Worte richtig zu verstehen, dass wir unsere Stellung als Gemeinde auch recht erkennen und gehorsam für dich leben. Amen. Erstens also die Verankerung der Gemeinde. Die Gemeinde wächst zum Haus der lebendigen Steine. Sie ist beweglich, hatten wir gesehen. Sie ist lebendig. Sie ist vielfältig. Aber trotzdem absolut stabil. Und warum ist sie stabil? Das beschreibt Petrus in Vers 6. Darum steht in der Schrift, nämlich Jesaja 28, siehe, sagt Gott, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, das heißt, wer sich an ihn hält, der wird nicht zuschanden werden. Der Eckstein gibt dem Haus Halt. Der Eckstein ist der Stein, auf den das ganze Haus zuläuft, an dem das ganze Haus sich orientiert. Der Eckstein sorgt für die Stabilität, für die Eindeutigkeit der Ausrichtung des Hauses. Also das Haus der lebendigen Steine, sagt Petrus, hat einen ganz besonderen Eckstein. Der ist auserwählt und kostbar. Gott hat das Beste vom Besten genommen. Der Eckstein ist aus teuerstem Material. Dieser Eckstein ist dieselbe Person wie der lebendige Stein von Vers 4. Es ist der Retter und der König und der Helfer, den Gott selbst schickt. Und nun ist interessant, schon durch Jesaja macht Petrus deutlich, hatte Gott vor 700 vor Christus angekündigt, dass er diesen Eckstein wohllegen würde in Zion. Das ist ein Teil von Jerusalem. Also hier in Zion hat Gott aus der Ewigkeit seinen weltlichen Wohnsitz genommen, wenn man so will. Hier wurde Jesus geboren. Hierher wird Jesus wiederkommen. Hier hat Jesus seine entscheidenden Werke vollbracht. Hier in Zion ist er für uns am Kreuz gestorben. Hier in Zion hat er dafür gesorgt, dass unsere Schuld bezahlt wurde. Hier in Zion ist er auferstanden von den Toten. Das steht fest. Das kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Der Eckstein steht fest. Er kann nicht mehr abgeräumt werden. Und was Gott durch Jesus Christus getan hat, ist unverrückbar, ein für allemal, felsenfest. Und darum verspricht Gott allen, die sich zu diesem Eckstein halten, totale Sicherheit für die Zukunft, totale Sicherheit. Vers 6, ne? Der soll nicht zu Schanden werden, der sich daran hält. Darin liegt die ganze Sicherheit der Gemeinde Jesu. Und Petrus nimmt das in Vers 7 wieder auf und sagt, für euch nun, für euch, die ihr zur Gemeinde gehört, für euch, die ihr an Jesus glaubt, ist er kostbar, so kostbar. Das Haus der lebendigen Steine, es ist gegründet in Jesus, es ist verankert in Jesus. Und der Kollege von Petrus, und jetzt kommt Paulus, der hat das mit einem ganz ähnlichen Steinbild ausgedrückt. Das ist vielen von Ihnen auch bekannt, das steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, da sagt Paulus in Vers 11, 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grundstein kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus. Welcher ist Jesus Christus? Da steht für Grundstein Temelios im Griechischen. Jesus ist der Grundstein, er ist das Fundament, er ist die Verankerung. Und darum kann Paulus die Gemeinde in 1. Korinther 3, Vers 9 dann auch als Bauwerk bezeichnen, ganz ähnlich wie Petrus. Und in Vers 16, 1. Korinther 3, Vers 16 bezeichnet er die Gemeinde sogar, Bruder Nordzig hat vorhin das Wort schon einmal gebraucht, als Tempel Gottes, gebaut zum Tempel. Das ist die Stabilität der Gemeinde, sie ist verankert in Christus, unverrückbar. Wir müssen nicht danach schielen, ob wir irgendwelche modernen Gemeindeaufbauprogramme hier bewältigen, ob wir irgendwelchen soziologischen Daten gerecht werden, sondern der Eckstein, der Grundstein, der Temelios, der Fels, der steht fest. Natürlich, 64 nach Christus stellt sich die Frage der Stabilität der Gemeinde Jesu mit schmerzlicher Schärfe, als Petrus das schreibt. Aber Petrus kann seinen Leuten sagen, habt keine Angst. Habt keine Angst. Es kann euch nichts passieren. Auch wenn sie euch noch so gemein an den Pranger stellen. Ihr, die Gemeinde Jesu, ihr seid absolut fest verankert in Jesus. Er ist der Eckstein. Und wer sich an den hält, der wird nicht zu Schanden werden. Habt keine Angst. Und nicht allein, dass er euch nach innen stärkt, sondern er schützt euch auch nach außen. Denn er weist diejenigen in die Schranken, die euch jetzt angreifen. Auch Nero und seine Schergen. Und darum Vers 7. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, dieser Stein. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, das ist alles Zitat aus Psalm 118, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Das sind deutliche Worte. Also Petrus gibt uns hier keine Grautöne. Er zeichnet einen ganz klaren Gegensatz zwischen Gemeinde und Welt. Einen ganz klaren Gegensatz, eine ganz scharfe Trennlinie zeichnet er. Er sagt, für euch, die ihr zur Gemeinde gehört, für euch, die ihr zu Jesus gehört, da ist Jesus der kostbare Eckstein, der euch Halt gibt und Stärke. Aber für die Ungläubigen ist derselbe Stein ein Stein des Anstoßens, Psalm 118, und ein Fels des Ärgernisses, wie es schon in Jesaja 8 steht. Und das heißt, Jesus gegenüber kann kein Mensch neutral bleiben. Entweder er ist dein Eckstein oder dein Stolperstein. Ja? Wer nicht in Jesus seinen Eckstein findet, wer nicht sein ganzes Leben an Jesus ausrichtet, wer in Jesus nicht seinen Halt und seine Orientierung hat, für den wird Jesus zum Stolperstein. Der kommt über Jesus zu Fall. Wenn Jesus nicht seinen Retter findet, hat in ihm seinen Richter. Martin Lloyd-Jones konnte sagen, das Evangelium ist ein zweischneidiges Evangelium. Ein zweischneidiges Evangelium. Es rettet oder es richtet. Immer eins von beiden. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Und deswegen sagen wir in der Beerdigungsliturgie am Grab ja auch, wir lassen den Verstorbenen in den Händen des lebendigen Gottes. Und dann kommt der Zusatz, er ist unser Retter oder Richter durch Jesus Christus. Retter oder Richter. Eckstein oder Stolperstein. Und in Vers 8 am Ende erklärt Petrus noch, woran sich das praktisch zeigt, wenn einer Jesus ablehnt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben. Also sie lehnen die Botschaft von Jesus ab, das ist hier ganz klar erklärt. Und das macht nochmal deutlich, denen hat Gott auch seine Einladung überbringen lassen. Aber sie haben ihm nicht geglaubt. Das ist der Unterschied. Sie waren nicht bereit, sich vor diesem Wort zu beugen. Und diese Ablehnung des Wortes ist Schuld. Und wer Jesus schuldhaft ablehnt, für den bleibt dann nur noch Gottes Gericht. Und der ist dann auch dazu bestimmt, wie Petrus schreibt, über Jesus zu stolpern und an Jesus zu scheitern. Das ist sehr ernst. Vers 8 sagt übrigens nicht, dass diese Ungläubigen von Ewigkeit her dazu vorherbestimmt waren, das Wort zu verwerfen. So wird das manchmal gedeutet, aber das steht hier nicht. Da steht nicht, sie sind von Ewigkeit dazu prädestiniert, nicht an das Wort zu glauben. Der Vers sagt überhaupt nichts über den Zeitpunkt von Gottes Gericht, wann Gott das Gericht verfügte, sondern der Vers nennt den Grund, warum Gott das Gericht verfügte. Weil, steht hier, weil, nicht weil sie von Ewigkeit her dazu bestimmt waren, sondern weil sie nicht glaubten. Das ist der Punkt hier. Und weil sie nicht an das Wort glauben, sind sie dazu bestimmt, an Jesus zu scheitern, über Jesus zu stolpern. Und es bleibt nicht beim Stolpern. Wer an Jesus stolpert, wer sich an Jesus stößt, Psalm 118, der wird sich auch über Jesus ärgern. Jesaja 8, Vers 14. Für den wird Jesus über kurz oder lang zum Fels des Ärgernisses werden. Hier steht im Griechischen wörtlich zum Fels des Skandals. Für den wird Jesus zum Skandal werden. Über kurz oder lang. Der ärgert sich über Jesus, der lehnt ihn ab, der kämpft möglicherweise aktiv gegen ihn. Und weil er Jesus nicht sieht, wendet sich dann sein Ärger gegen jenen Teil von Jesus, den er sehen und greifen kann. Und das ist seine Gemeinde. Gegen den wendet sich der Ärger dann. Das sind seine Zeugen in der Welt. Und darum ist es völlig logisch, sagt Petrus, dass in dieser Welt die Gemeinde Jesu Widersacher haben muss. Es kann gar nicht anders sein, denn es gibt Jesus gegenüber keine Neutralität. Und so gibt es auch Jesu Gemeinde gegenüber keine Neutralität. Das haben schon die ersten Briefempfänger ja am eigenen Leibe gespürt, an die Petrus schreibt. Für die war das ja keine Theorie. Die haben es erlebt. Aber, sagt Petrus, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr Lieben. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, denn ihr seid fest verankert. Das ist das Erste, die Verankerung der Gemeinde in Jesus. Und dann schickt Petrus gleich ein zweites Qualitätsmerkmal hinterher. Und das wollen wir uns auch noch anschauen. Er sagt, ihr seid nicht nur fest verankert, sondern ihr genießt auch ein exklusives Vorrecht. Ihr Gemeinde Jesu. Und das ist der zweite Punkt, den ich bitte festzuhalten. Erstens die Verankerung der Gemeinde, zweitens das Vorrecht der Gemeinde. Und das beschreibt Petrus jetzt in den Versen 9 bis 10. So kostbare Verse auch. Da sagt er, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, die ihr einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Da steht übrigens kein bestimmter Artikel. Man übersetzt es am besten mit, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. So ist das wörtlich zu übersetzen. Und das sind nun Signalwörter, mit denen Petrus einen Zustand beschreibt. Er sagt, ihr seid das. Er sagt nicht, ihr könntet das vielleicht mal werden oder ihr solltet es sein. Ihr seid es. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, müssen wir uns mal vorstellen. Er sagt, ihr gehört deshalb zur Gemeinde, weil der heilige Gott euch von Ewigkeit her dazu auserwählt hat. Das ist der tiefe Trost, das ist die Ermutigung der Erwählung. Der heilige Gott hat dich von Ewigkeit her im Blick gehabt Und er hat dich dazu bestimmt, zu seiner Gemeinde zu gehören. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Das ist der letztentscheidende Grund, wenn du dich fragst, warum du zur Gemeinde Jesu dazugehörst. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Es ergeht uns ganz ähnlich wie jedem jungen Rekruten aus der Armee Napoleons. Irgendwo in der Nähe von Paris soll das passiert sein. Kaiser Napoleon nimmt gerade eine Truppenparade ab und plötzlich scheut sein Pferd. Und der einfache Rekrut, der in der Nähe steht, erfasst die Situation. Er springt aus der Reihe, er ergreift die Zügel des Pferdes und bewahrt Napoleon vom Sturz. Napoleon in seiner spontan knappen Art sagt zu diesem Rekruten: Ich danke Ihnen, Herr Rittmeister. Ich danke Ihnen, Herr Rittmeister. Und der verneigt sich und fragt zurück: Von welchem Regiment, Majestät? Und Napoleon antwortet: Von meiner Garde. Und reitet die Parade weiter ab. Der ehemalige Rekrut legt unverzüglich sein Gewehr ab, gesellt sich zu einer Gruppe von Offizieren, die in der Nähe stehen, und unterhält sich mit ihnen. Da sagt ein General ärgerlich: Was will denn dieser freche Kerl hier? Der sagt: Dieser freche Kerl, euer Ehren, ist ein Garderittmeister. Darauf der General: Sind Sie wahnsinnig? Wer hat das gesagt? Und da schaut der neue Rittmeister zu Napoleon und sagt: Er hat es gesagt. Er hat es gesagt. Entschuldigung, sagt der andere dann, ich wusste nichts von Ihrer Beförderung. Konnte er auch nicht wissen, denn äußerlich betrachtet war der junge Rekrut noch, wie er eben gewesen war. Für das bloße Auge war er nicht als ein Offizier erkennbar. Er hatte diese schlichte graue Uniform, er hatte sein unerfahrenes Gesicht. Aber in seiner Stellung, in seiner rechtlichen Position hatte sich alles verändert, von einer Sekunde auf die andere. Er war jetzt wirklich Rittmeister und nicht mehr Rekrut, mit allen Ehren, die dazugehörten. Und diese Veränderung stützte sich auf eine einzige Tatsache. Er hat es gesagt. Er, dessen Wort hier gilt. Er, der bestimmt über unsere Position. Napoleon selbst. Sein Wort hat das entscheidende Gewicht. Und liebe Gemeinde, so geht es einem Menschen, wenn er Christ wird und plötzlich zur Gemeinde der Auserwählten dazukommt. Und Anteil bekommt an diesem enormen Vorrecht der Gemeinde. Und der Teufel will sagen: Hey, du willst ein Christ sein. Und die Welt sagt: Du willst Gottes Kind sein, auserwähltes Geschlecht. Wer hat das gesagt? Er hat es gesagt. Er, dessen Wort gilt. Natürlich, äußerlich unterscheiden wir uns, wenn wir dazugekommen sind, zunächst noch kaum von den Menschen, die wir vorher waren. Aber in unserer Stellung ist alles verändert. Er hat es gesagt. Er, dessen Wort alles entscheidet. Jesus hat uns freigesprochen. Er hat uns zu Gottes Kindern erklärt. Er hat es gesagt. Und deswegen kann Johannes dann schreiben, wie viele ihn aber aufnahmen. Jesus, denen gab er die Macht, Exousia steht da, oder das Recht oder die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Er hat es gesagt. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Und dann geht es weiter. Eine königliche Priesterschaft. Eine königliche Priesterschaft. Ein bisschen zu den Priestern hatten wir ja schon gesagt in Vers 5 letzten Sonntag. Aber was war das Vorrecht des Priesters? Er darf in die Gegenwart Gottes treten. Und im Alten Testament, wissen wir ja, war dieser dicke Vorhang vor dem Allerheiligsten. Und da durfte nur der hohe Priester durch. Und auch das nur einmal im Jahr. Und jetzt ist der Weg frei und wer zu Jesus gehört, ist in den Priesterstand erhoben. Allgemeines Priestertum haben die Reformatoren deshalb gesagt, alle, die an Jesus glauben. Und Petrus setzt noch einen drauf und sagt, ihr seid ein königliches Priestertum. Ein königliches, was heißt das? Dieser Titel war eigentlich für Israel vorgesehen. Gott hat gesagt in 2. Mose 19, Vers 5 und 6, wenn ihr meiner Stimme gehorchen werdet, dann sollt ihr mir ein Königreich von Priestern sein, ein königliches Priestertum. Wenn ihr gehorsam seid, dann seid ihr ein Königreich von Priestern. Und sie sind ungehorsam geworden. Sie haben das weggeworfen. Und das war eine konditionale Zusage. Gott hatte gesagt, wenn ihr das macht, dann werdet ihr es sein. Und diese königliche Priesterschaft wird jetzt von der Gemeinde Jesu wahrgenommen, aus Juden und Heiden. Königliche Priester dienen dem König. Sie haben Zugang zum König. Sie dürfen in die Räume des Königs, sie leben in der Gegenwart des Königs. Und in der Zukunft werden die königlichen Priester herrschen zusammen mit dem König. In der Zukunft. Die Gemeinde herrscht jetzt noch nicht. Sie herrscht erst in der Zukunft. Das beginnt erst, wie die Bibel sagt, im tausendjährigen Reich. Dann steht da Offenbarung 20, Vers 6, sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Ihr dürft jetzt schon dem König dienen. Und ihr werdet einmal mit dem König herrschen, wenn er sein 1000-jähriges Reich hier auf dieser Erde aufrichtet. Was für eine Würde. Und damit immer noch nicht genug. Ihr seid, wie geht es weiter? Ein heiliges Volk. Und Vers 10 sagt, ihr seid begnadigt. Ihr seid ein heiliges und begnadigtes Volk. Im Alten Testament hatte Gott das Volk Israel in besonderer Weise für sich erwählt. Heilig, das heißt abgesondert, von allen anderen unterschieden. Nein, die Grenzen zwischen dem Reich Gottes und der Welt sind nicht fließend. Sie sind nicht fließend, sie sind ganz klar. Da können die Emerging Church Strategen erzählen, was sie wollen. Die Grenzen sind nicht fließend. Ihr seid ein heiliges Volk. Ihr seid ausgesondert. Ihr gehört ganz zu Gott. Und ihr seid mit einer ganz besonderen Aufgabe betraut, die kein anderer wahrnehmen kann, außer euch allein. Ihr seid ein heiliges Volk. Ihr seid ein heiliges Volk. Dazu hatte Gott Israel erwählt. Und sie hatten seinen Messias verworfen. Und damit hatten sie dieses Privileg und diesen Auftrag zwischenzeitlich verloren. Sie können nicht einen Messias verkündigen, an den sie nicht glauben. Das geht ja nicht. Und dennoch hat Gott sein Rettungsprojekt nicht aufgegeben. Gott hat die Heilsgeschichte nicht einfach abgebrochen. Er hat sich ein neues heiliges Volk gesucht. Die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu aus Juden und Heiden. Alle, die den Messias als ihren Herrn und als ihren König anbeten, sie alle gehören jetzt zu diesem heiligen Volk, sagt Petrus. Und Vers 10 macht diesen Umschwung, diese Wasserscheide nochmal deutlich. Da sagt er zu den Christen, Judenchristen und Heidenchristen, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Die ihr einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Und darum kann Petrus den Christen mit Gewissheit zurufen, ihr seid ein heiliges Volk. Ihr seid ausgesondert für Gott. Ihr seid betraut mit dieser ganz besonderen Aufgabe, seine Sprachrohre in dieser Welt zu sein. Und als ob das noch nicht genug wäre an Privileg, fügt Petrus noch eine weitere Ehrenbezeichnung der Gemeinde hinzu. Also wir werden heute wirklich überschüttet mit Ehre und Würde, was wir so gar nicht glauben können. Er sagt, ihr seid ein Volk des Eigentums. Und auch dieser Titel gehörte ursprünglich zum ethnischen Volk Israel. In 2. Mose 19, Vers 5. 2. Mose 19, Vers 5 hatte Gott wieder diese Bedingung formuliert. Er hat gesagt, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und wenn ihr meinen Bund bewahrt, dann sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Ihr sollt vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Und sie haben diese Bedingung verworfen. Sie haben den Bund nicht gehalten. Nur ein treuer Rest Israels. Aber die Mehrheit wollte Jahwe nicht gehören und gehorchen. Aber der lebendige Gott hat sich ein neues Volk zum Eigentum erworben. Und der lebendige Gott hat dafür einen unermesslich hohen Preis bezahlt, um sich dieses Volk zu erwerben. Er hat das Leben seines eigenen Sohnes dahin gegeben. Und liebe Gemeinde Jesu Christi, darum sind wir das Eigentum des Herrn, weil er uns erkauft hat. Wir gehören ihm. Er hat uns erkauft durch den Opfertod seines Sohnes. Darum ist Jesus am Kreuz gestorben, um für unsere Sünden zu bezahlen, dass wir jetzt Zutritt haben zu dem heiligen Gott. Er hat uns erkauft. Er hat die Rechnung bezahlt bis zum letzten Cent. Und darum dürfen alle, die zu Jesus gehören, jetzt singen, was wir gesungen haben vorhin mit Recht. EKG 187. Er hat uns ferner wohl bedacht und uns zu seinem Volk gemacht, zu Schafen, die er ist bereit zu führen, stets auf gute Weide. Er hat uns ferner wohl bedacht und uns zu seinem Volk gemacht. Das dürfen wir jetzt singen. Ihr Lieben, wir machen uns oft gar nicht klar, welches Privileg darin liegt, welche Würde darin liegt und wie viel Liebe von Gott dahinter steckt, dass wir so sein dürfen, dass wir das sein dürfen. Er hat es gesagt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Jesaja 43. Du bist mein. Das gilt jetzt für uns. Ihr seid ein Volk des Eigentums. Damit keine Missverständnisse entstehen, müssen wir auch das an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sagen. Wenn Petrus mit diesen Titeln aus dem Alten Testament die Privilegien der Gemeinde, die Vorrechte der Gemeinde beschreibt, dann sagt er damit nicht, dass die Gemeinde Jesu, das ist ganz wichtig, endgültig an die Stelle des alttestamentlichen Bundesvolkes gerückt wurde. Das sagt Petrus hier überhaupt nicht. Er sagt nicht, dass die Gemeinde Israel quasi beerbt hat. Er sagt nicht, dass die Verheißungen an Israel damit hinfällig geworden sind, dass Israel nicht mehr ins Land kommen wird. Das sagt er nicht, dass quasi die Verheißungen für Israel einfach auf uns übergegangen sind und damit sind sie erfüllt, wie es die Substitutionstheorie etwa behauptet. Petrus sagt das nicht. Er sagt nicht, ihr seid das Volk, sondern er sagt, ihr seid ein Volk. Gott hat sein Volk Israel noch nicht verworfen. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Ja, zur Zeit ist richtig. Kann Israel als Volk, mit Ausnahme der Juden, die Jesus als Messias anerkennen, seine große Aufgabe noch nicht wahrnehmen. Das stimmt. Aber die Bibel sagt genauso deutlich, am Ende der Zeiten wird es eine Umkehr im großen Stil geben. Es wird das geben. Und dann wird ein großer Teil der Nation Israel Jesus als seinen Retter erkennen und anerkennen. Das sagt die Bibel überdeutlich, das können wir überhaupt nicht wegdiskutieren. Und jetzt ist das ja schon in einzelnen Juden der Fall, die Christen werden. Auch in einzelnen Juden, die sich etwa zu messianischen Gemeinden zusammenschließen. Auch in Deutschland gibt es schon etwa 40 messianische Gemeinden, wie ich erfahren habe. Und es ist ein Skandal, dass der sogenannte Deutsche Evangelische Kirchentag, der ja heute endet, ausgerechnet diesen messianischen Juden den Zutritt zum Kirchentag verboten hat. Sie dürfen dort keine Veranstaltungen machen. Der sogenannte Deutsche Evangelische Kirchentag unterscheidet offensichtlich zwischen guten Juden und bösen Juden. Und die bösen Juden sind nach Perspektive des Kirchentages, also die, die nicht als Veranstalter eingeladen werden, sind diejenigen, die an Jesus, den Messias, glauben. Es ist unvorstellbar. Und so hat das jemand in einem kritischen Leserbrief sehr gut geschrieben, ein Pfarrer Jürgen Blunk. Er hat gesagt, das Böse an ihnen ist, dass sie an Christus als den Messias glauben. Das darf nach Kirchentagstheologie nicht sein. Und besonders schlimm sei, dass sie auch noch Judenmission betrieben. Und Blunk fügt dann hinzu, dieses Jahr ist von der evangelischen Kirche als Jahr der Toleranz ausgerufen. Wo bleibt diese Toleranz jetzt in der Praxis? Wo bleibt sie ausgerechnet gegenüber den Juden, die unsere Glaubensgeschwister sind, weil sie zu Jesus gehören? Ich denke, dieses Beispiel zeigt erneut, wie absurd die Wege sind, auf denen der sogenannte Kirchentag sich seit vielen, vielen Jahren verirrt hat. Anstatt, dass wir uns darüber freuen, dass auch Menschen aus dem klassischen Volk Gottes zu Jesus finden. Und am Ende, sagt die Bibel, wird es der große Teil des dann lebenden Volkes tun. Petrus hat das ausdrücklich so gelehrt in Apostelgeschichte 3, Vers 19 bis 21, in einer großen Rede, die er in Jerusalem gehalten hat. Da hat Petrus gesagt, dieses Volk hat noch etwas zu erwarten. Es kommt noch eine Zeit der Erquickung. Es kommt noch eine Zeit der Wiederherstellung für dieses Volk, wenn Jesus wiederkommen wird und wenn dann die an die Wand gestellte, verfolgte Volksgemeinschaft, die dann noch lebt, in ihm den Retter und Erlöser erkennt und mit Entsetzen feststellen wird, dass ihre Vorfahren den, den Gott als Retter geschickt hatte, so schmählich verworfen und ans Kreuz genagelt hatten. Und Paulus macht es genauso deutlich in Römer 11, in Römer 11, Vers 26. Da schreibt Paulus, und das kann man auch nicht weginterpretieren, dass Jesus wiederkommen wird. Und er sagt, ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so, also und dann heißt, bedeutet das hier, wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Deutlicher kann man das nicht sagen. Petrus sagt es, Paulus sagt es und so wurde es den Aposteln von Gott offenbart. Und außerdem hatten sie das starke Zeugnis des Alten Testaments hinter sich. Etwa denken wir an Sacharja 12 bis 14. Und in Sacharja 14, Vers 14 steht auch, wohin der Messias kommen wird. Da steht, seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der von Jerusalem nach Osten hin liegt. Also es wird sogar der Ort genannt, zu dem Jesus wiederkommen wird, um sein Volk zu sammeln. Was Gott versprochen hat, das hat er durch das Neue Testament nicht aufgehoben. Das hat er nicht umgedeutet, sondern das hat er klar bestätigt, auch für Israel. Und schon im Alten Testament steht ja, sie werden in die Zerstreuung geraten. Aber sie werden wiederkehren ins eigene Land. Und dorthin wird der Messias am Ende der Zeit wiederkehren, um seine Königsherrschaft dann sichtbar im tausendjährigen Reich aufzurichten. Aber bis das geschieht, bis unser Herr Jesus sichtbar wiederkommt, da steht Gottes Heilsplan nicht still. Da muss ja auch zum Glauben gerufen werden. Da müssen ja auch Sterbende und Verlorene den Messias kennenlernen. Und darum ist es gut, dass es schon jetzt ein auserwähltes Geschlecht gibt. Darum ist es gut, dass es schon jetzt eine königliche Priesterschaft in Aktion gibt, ein heiliges Volk gibt, ein Volk des Eigentums gibt. Und das, sagt Petrus, seid ihr. Das ist die Gemeinde Jesu. Wenn wir nur auf uns sehen, auf unseren Alltag, auf unsere Fehler, auf unsere manchmaligen Kleinkariertheiten, so viele Ärgernisse, so viele Menscheleien, so viel Hader und Streit, der so überflüssig ist, aber so sind wir, dann könnten wir manchmal zweifeln. Was? Wir? Auserwähltes Geschlecht? Königliche Priesterschaft? Volk des Eigentums? Aber glücklicherweise sieht uns Gott nur durch Jesus. Das ist unsere Rettung. Und deswegen finde ich so wunderschön jenes Gedicht aus dem 19. Jahrhundert, das der berühmte Theologe Friedrich Wilhelm Krummacher einmal entworfen hat. Krummacher stammt ja aus einer ganz berühmten Theologendynastie und er hat diesen Vers in der Sprache des 19. Jahrhunderts natürlich formuliert. Da muss man sich erstmal etwas dran gewöhnen. Aber er hat das sehr lyrisch und tiefsinnig ausgedrückt, die Wirklichkeit der Gemeinde. Er hat es so formuliert. Ich kenne mich nicht mehr im Bilde der alten seufzenden Natur. Ich jauchze unter Gottes Schilde. Er sieht mich in Christo nur. In Christi Schmuck, Triumph und Schöne heb ich getrost mein Haupt empor und mische meine Hafentöne schon in den ew'gen Siegeschor. Verstehen Sie, wir sollen unsere Hafentöne schon jetzt in den ew'gen Siegeschor hinein mischen. Wir dürfen Gott jubelnd singen als heilige Priesterschaft, wir als Gemeinde, die wir so sind, wie wir sind. Weil gilt, ich kenne mich nicht mehr im Bilde der alten seufzenden Natur. Ich jauchze unter Gottes Schilde. Er sieht mich in Christo nur. In Christi Schmuck, Triumph und Schöne heb ich getrost mein Haupt empor und mische meine Hafentöne schon in den ew'gen Siegeschor. Aber all das, ihr Lieben, hat unser Herr uns nicht geschenkt, damit wir uns darauf ausruhen. Das hat er uns nicht gegeben, damit wir uns für was Besseres halten sollen. Nein, Jesus hat seine Gemeinde so markant von der Welt unterschieden, um uns nun erst recht in die Welt hineinzuschicken. Darum hat er das gemacht. Aus dem Vorrecht folgt eine besondere Aufgabe. Wir sind jetzt die Boten des Königs. Wir sind jetzt die Sprachrohre des Messias mitten in dieser Welt. Und darum ist es wichtig, dass wir glaubwürdig sind, dass wir unserem Herrn keine Schande machen, sondern ihn ehren. Wir sollen für unsere Zeitgenossen kein Hindernis sein, zu Jesus zu kommen, sondern eine Hilfe. Kein Hindernis, sondern eine Hilfe. Und deshalb kommt Petrus zum Schluss dieses Abschnitts dann fast zwangsläufig auf unseren Lebensstil zu sprechen. Wir sollen einen Lebensstil praktizieren, der unsere Botschaft nicht durchstreicht, sondern unterstreicht. Und darum spricht Petrus nach der Verankerung der Gemeinde und dem Vorrecht der Gemeinde dann am Schluss über die Vorbildfunktion der Gemeinde. Und was Jesus da von uns erwartet und wie das gelingen kann, das wollen wir am nächsten Sonntag genauer ansehen. Petrus wird nochmal sehr konkret. Lasst uns für heute festhalten und lasst uns das in die neue Woche mitnehmen. Diese Verankerung der Gemeinde, die der Herr uns schenkt. Wir sind fest dran am Eckstein. Er gibt uns Halt. Er trägt uns. Er ist der Grundstein. Er ist der Temelios. Und wir haben dieses wunderbare Vorrecht. Und darin liegt ein ganz klarer Auftrag für den Außendienst. Nämlich, dass wir seine großen Taten, wie es hier in Vers 9 am Ende steht, denen verkünden, die es noch nicht gehört haben. Darauf zielt das doch. Das hatten wir letztes Mal schon gesagt. Vers 9, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und da steht ein Wort, das es, so, wenn ich das richtig sehe, im ganzen griechischen Neuen Testament nur einmal gibt. Ein ganz besonderes Wort, verkünden. Das bedeutet, etwas bekannt machen, was bisher noch nicht bekannt ist. etwas gewissermaßen herausholen und ins Licht stellen. Das ist unsere Aufgabe. Was die Leute also nur durch uns erfahren können. Und was sollen wir bekannt machen? Die Tugenden Gottes steht hier. Man kann auch etwas freier übersetzen, die herrlichen Taten Gottes. Das, was Gott uns in seiner Güte schenkt. Und was ist das konkret? Steht auch hier. Der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist die größte Tat Gottes für uns. Das ist ein plastisches Bild. Finsternis, Licht. Er hat euch berufen heraus aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und das ist ein ganz plastisches Bild, mit dem Petrus noch einmal das Geheimnis der Gemeinde beschreibt. Wir sind Lichtgestalten. Wir leben im Licht seiner Vergebung. Und Paulus hat das ganz ähnlich formuliert. In Epheser 5, Vers 8, das ist fast wortgleich wie Petrus. Da sagt er, ihr wart früher, ihr Christen, ihr wart früher Finsternis. Früher. Früher, als ihr keine Vergebung eurer Sünde hattet. Früher, als ihr nicht Gottes Kinder wart. Ihr wart Finsternis. Egal wie edel, hilfreich und gut ihr sonst dagestanden habt vor der Welt. Egal wie gebildet und kultiviert ihr gewesen seid oder nicht. Ihr wart Finsternis. Egal wie brav, bieder, bürgerlich ihr gewesen seid oder nicht. Ihr wart Finsternis. Egal wie moralisch, human engagiert ihr gewesen seid. Ihr wart Finsternis. Ohne Jesus, ohne seine Vergebung, festgezurrt in eurem selbstgerechten Leben, dass ihr glaubtet, Jesus nicht zu brauchen. Aber nun seid ihr Licht in dem Herrn. Und seht doch, ruft Petrus, wie wunderbar Gott in eurem Leben gehandelt hat. Das ist vielleicht nicht immer so drastisch sichtbar, je nach Biografie. Denkt an den Rekruten, der plötzlich zum Rittmeister wurde. Dem hat man das auch nicht gleich so von 3 Meilen Entfernung aus angesehen. Aber das ändert nichts an der Wahrheit. Er hat euch herausgeholt aus der Finsternis. Aus der Finsternis eures alten Lebens ohne Jesus. Und er hat euch hereingeholt in den lichtdurchfluteten Rettungsraum seiner Vergebung. Bei manchen von euch war diese Finsternis vielleicht mit Händen zu greifen. Vielleicht wart ihr verzweifelt in eurer Depression. Vielleicht wart ihr heruntergekommen, gebunden an Alkoholexzesse. Vielleicht wart ihr Mörder. Vielleicht wart ihr der Abschaum der Gesellschaft. Vielleicht standet ihr kurz davor, euch in den Selbstmord zu flüchten. Vielleicht war eure Finsternis so mit Händen zu greifen. Und doch war es die Finsternis eures Herzens, die alles finster machte, euer Leben ohne Jesus. Vielleicht war es bei euch aber auch verborgen, die Finsternis, hinter der Oberfläche eurer wohlerzogenen, gutbürgerlichen Existenz. Vielleicht wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, euch mit dem Begriff Finsternis auch nur im Entferntesten in Verbindung zu bringen. Vielleicht wart ihr aufopferungsvolle Entwicklungshelfer in irgendeinem entfernten Land Afrikas. Und doch wart ihr Finsternis ohne Jesus, ohne seine Vergebung, ohne seine Rettung. Aber jetzt ganz gleich, wo wir herkommen, jetzt leben wir alle in demselben Licht unseres Herrn. Er hat uns berufen aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und wenn man uns fragt, was ist das Wichtigste, das sich geändert hat bei dir? Was ist das Wichtigste, das sich geändert hat? Dann könnten wir, und damit schließe ich, bei aller Verschiedenheit unserer Lebensgeschichten, wo immer wir herkommen, jeder einzelne von uns, bei aller Unterschiedlichkeit unserer Biografien, könnten wir am Ende doch gemeinsam antworten wie jener Bauer, der auf die Frage nach dem Ertrag seines Lebens, was bleibt am Ende, was ist das Entscheidende, Folgendes schrieb: Ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürge kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Stäublein fehlt. Was sonst immer noch zu sagen wäre über unser Leben, das ist das Entscheidende. Er hat alles bezahlt. Er hat die kleinste und die größte Sünde vergeben. Er hat für alles sein Leben hingezählt. Ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürger kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Stäublein fehlt. Wer dazu Amen sagt, der ist Gemeinde Jesu Christi. Amen.